Danke erstmal auch an dieser Stelle für die Einladung. Rebecca hat das organisiert, dass ich hier sein darf und mit euch heute hier den Gottesdienst gestalten darf. Ich freue mich darüber. Und ich habe das Thema mit Rebecca abgesprochen, Zweifel hat Gründe, Glaube auch. Und ich glaube, es ist total gut und wichtig, immer wieder in uns hineinzuschauen und zu gucken, zu entdecken, was lässt uns zweifeln, was lässt uns glauben oder vielleicht zweifeln und glauben. Ich würde gerne noch für die Predigt beten. Jesus, danke, dass du ein Gott bist, der uns sieht in unserem Glauben, in unserem Zweifel. Danke, dass du heute hier bist. Und so bitte ich dich, dass du jetzt diese Worte gebrauchst und Menschen berührst, Herzen berührst, deine Nähe, deinen Geist, deinen Glauben hineinlegst und herausforderst, da wo das nötig ist. Rede du, Herr. Amen. Zweifel hat Gründe, Glaube auch. Wie bist du da so drauf? Im Zweifel für den Zweifel oder im Zweifel für den Glauben? Gerade jetzt, wo wir von Ostern kommen, was löst die Auferstehung in dir aus? Zweifel oder unglaublichen Glauben? Ist es möglich oder total verrückt, den Glauben zu hinterfragen? Ist es möglich zu glauben, wenn vieles oder zumindest manches unglaubwürdig ist? Und kann es sein, dass sowohl der Glaube als auch der Zweifel da wächst, wo ich, wo du es am wenigsten erwarten? Vielleicht kennst du Menschen in deinem Umfeld, die im Angesicht des Todes, vielleicht sogar nach Luft ringend, gerade jetzt in Corona-Zeiten, den Menschen um sich herum Hoffnung verbreiten, von Hoffnung erzählen, die das Leben nach dem Tod vor Augen hat und damit auch in Menschen Hoffnung entzünden. Auf der anderen Seite habe ich persönlich eine junge Frau vor Augen, die ich vor einigen Jahren begleitet habe und auch hin zum Glauben begleitet haben oder begleiten durfte. Sie lernte Jesus kennen sind auch keine 4 Jahre her, und sie ist voller Leidenschaft mit Jesus durchgestartet. Als sie dann ihre Entscheidung mit einer Taufe bekräftigen wollte, hat ihr Vater zu ihr gesagt: Wenn du das tun wirst, dann bist du nicht mehr meine Tochter. Sie traute sich zuerst nicht, einige Zeit später tat sie es doch, und der Vater ignorierte sie. Er sprach kein Wort mehr mit ihr. Sie betete und betete, und sie war voller Zuversicht, dass sich das eines Tages ändern wird und der Vater selbst Jesus kennenlernen wird. Im Herbst letzten Jahres begann sie eine Ausbildung zur Gesundheitspflegerin und infizierte sich ohne Wissen mit Corona. Und weil sie es nicht wusste, steckte sie ihre Eltern an. Ihr Vater kam ins Krankenhaus. Er hatte bis dahin schon mit ihr wieder gesprochen. Und sie betete und sie betete, dass der Vater Jesus kennenlernt. Doch im Januar verstarb er. Nach einer mehrwöchigen Komazeit verstarb er im Krankenhaus. Jetzt hat sie viele Zweifel und sie hinterfragt sehr, sehr vieles. Ich weiß nicht, wo du auf deiner Reise zwischen Glaube und zwischen Zweifel stehst. Und ich würde euch mit euch gern diese Umfrage machen. Und ich lade euch jetzt ein, falls ihr euch noch nicht eingeloggt habt, auf Mentimeter zu gehen. Und ich blende die erste Folie ein und lade euch ein, abzustimmen, wo du stehst. Ja, den sieht man nicht. Okay, Moment. Oh, wird der hier nicht angezeigt? Der wird hier gar nicht angezeigt, sehe ich. Dann müsste die Technik vielleicht kurz mal den Code sagen. Normalerweise erscheint er immer oben, deswegen bin ich einfach davon ausgegangen, dass der zu sehen sein wird. Gibt es keinen Code? das ist seltsam. Okay. Dann machen wir es einfach ohne. Leider kann ich dann eure Antworten nicht sehen. Aber ich lade euch ein, euch selbst zu fragen, wo ihr steht. Vielleicht gehörst du zu denjenigen, die sagen: Ich zweifle, dennoch glaube ich? Oder vielleicht wünschst du dir zu glauben, aber du kannst es nicht. Vielleicht magst du dich auch gar nicht festlegen. Vielleicht warst du mal voll dabei, doch du suchst nach Beweisen. Vielleicht willst du auch nicht glauben. Vielleicht hast du auch noch nie etwas mit Glauben am Hut gehabt. Vielleicht bist du auch irgendwie einfach auf einer Einladung hin heute hier oder beim Livestream dabei. Und vielleicht fragst du dich trotz allem, wie Adel Tawil in seinem bekannten Song singt, ist da jemand, der mein Herz versteht und der mit mir bis ans Ende geht? Ist da jemand, der noch an mich glaubt? Ist da jemand, der mir den Schatten von der Seele nimmt und mich sicher nach Hause bringt? Und wenn du vielleicht gehörst du auch zu denjenigen, die sagen, Zweifel, das ist für mich ein Fremdwort, dann lade ich dich ein, in die Bereiche deines Lebens hineinzuschauen, wo du nicht konsequent den Glauben lebst. Was hindert dich daran? Angst oder doch Zweifel? Und Zweifel wird so oft von Angst genährt. Und an der Stelle hätte ich jetzt gefragt, was löst in dir den größten Zweifel aus? Und ich vermute, dass viele geschrieben hätten, dass es genau das ist, was Timon vorher auch in seinem Gebet gesprochen hat, dass Gott nicht eingreift in Situationen, wo man weiß, er könnte es. Oder er schaut zu und man fragt sich, wie das kommt. Und wo auch immer du auf deinem Weg zwischen Glaube und Zweifel bist, wahrscheinlich hast du gute Gründe dafür, für deine Position. Und die häufigsten Zweifel, wenn es um Gott geht, sind eben seine Existenz und sein Wesen. Der Existenzzweifel stellt die Frage, gibt es überhaupt einen Gott? Und mit dem Zweifel an seiner Existenz ist fast untrennbar die Frage nach dem Leid verbunden. Wie kann ein Gott, wenn es einen Gott gibt, wie die Bibel ihn uns vorstellt, nichts unternehmen gegen das ganze Leid? Ist Gott wirklich gut? Meint er es gut mit mir? Lässt er mich wirklich nicht fallen? Und da sind wir bei seinem Wesen. Zweifel entstehen oft da, wo wir enttäuscht sind, weil Gott eben etwas nicht tut. Nicht, wie wir es uns gewünscht haben, nicht, wie wir es uns vorgestellt haben. Wann kamen bei dir zuletzt Zweifel aufgrund von Enttäuschung? Und wir merken, in der Enttäuschung steckt ja das Wort Täuschung schon drin. Und ich stelle die Behauptung auf, dass Gott uns manchmal in unserem Leben enttäuschen muss, weil er eine Täuschung, der ich auflege, wegnehmen muss, weil wir alle in der Gefahr sind, Gott in ein viel zu kleines Bild zu pressen. Die Täuschung auch über mich selbst oder die Täuschung über andere. Und wenn wir sagen können, wie Gott ist, wenn wir ihn in dieses Bild gepresst haben, dann haben wir den Eindruck, wir verfügen ein Stück weit über Gott. Und diese Täuschung muss Gott uns wegnehmen. Und dann wissen wir nicht mehr, was wir glauben sollen. Und dann entstehen Zweifel. Es gibt natürlich noch andere Zweifel, auch wenn man glaubt. Einige fragen sich, ob Gott ihnen alles vergeben hat. Ob Gott sie mit ihrer Art, mit ihrer Geschichte überhaupt gebrauchen kann. Ob sie wirklich bei Jesus ankommen. Vorletzte Woche hatte ich ein Gespräch mit meiner Mutter, die seit knapp 70 Jahren mit Jesus unterwegs ist und jetzt mit 86 Jahren kommen ihr Zweifel, ob sie wirklich bei Jesus ankommen wird. Ich kenne nicht alle Gründe und vor allem kenne ich deine Gründe nicht für den Zweifel. Und ich werde heute bestimmt nicht alle entkräften können. Und ich glaube auch nicht, dass ich dem Zweifel an die Existenz Gottes mit guten oder rationalen Gründen begegnen kann. Ich glaube, das wäre auch vermessen. Denn dahinter steckt immer eine persönliche Geschichte. Und diese Geschichte ist es wert, darüber ins Gespräch zu kommen. Wir werden alle von unseren Emotionen viel stärker geprägt und gesteuert, als wir es uns selbst manchmal eingestehen. Und wie schon vorher erwähnt, hinter dem Zweifel steckt sehr oft Angst. Angst, dass das, worauf ich da baue, nicht wahr sein könnte. Dass ich nicht alles auf diese eine Karte setzen sollte. Und Zweifel, sie können das Leben wirklich durchrütteln. Ganz existenziell. Und egal, ob du überzeugter Christ bist oder nicht, sehr wahrscheinlich sind in deinem Leben oder werden in deinem Leben Zweifel kommen. Und an meinem eigenen Verhalten erkenne ich, dass ich praktiziere, wie ich da wirklich denke, gerade auch, wenn mich keiner sieht. Vielleicht helfen uns diese drei Kategorien. Was behauptest du zu glauben? Das ist das Image, das ich versuche nach außen hin zu erhalten. Das ist das, was ich sage, was ich glaube. Oder die zweite, was denkst du, was du glaubst? Was ist in deinem Kopf? Welche Gedanken, wenn dir keiner zuhört? Wenn du vielleicht abends allein im Bett bist, was denkst du dann, was du glaubst? Und was offenbart sich an deinem Verhalten, was du glaubst? Und das ist das Herz. Von dem wird mein Verhalten gesteuert. Und Zweifel sind immer Herzenssache. Und deswegen lassen sie sich weder mit Image noch mit dem Kopf beantworten, sondern Zweifel brauchen eine Herzensantwort. Und mein Ziel heute ist nicht, dich mit Argumenten von etwas zu überzeugen, sondern dich einzuladen, egal wo du auf dem Weg des Zweifels oder Glaubens bist. Mich ermutigt, dass die Bibel von Menschen redet, die zweifeln. Und das fängt direkt am Anfang an, als Adam und Eva im Garten sind. Und sie fangen an zu zweifeln, ob Gott ihnen durch das Verbot des Nicht-Essens vom Baum der Erkenntnis etwas vorenthalten will. Ob Gott es gut mit ihnen meint. Wir sehen, das Herz offenbart, was sie wirklich glauben. Da ist Abraham, der den Zusagen Gottes glaubt und doch selbst handelt und mit der Magd seiner Frau ein Kind zeugt. Also wieder das Herz, das sein Verhalten bestimmt. Da sind die Jünger, die mit Jesus 3 Jahre unterwegs sind, ganz nah an Jesu Herz und damit an Gottes Herzen dran sind und doch immer wieder nicht glauben können, dass Jesus eine Menschenmenge satt machen kann, dass ihm Kinder wichtig sind, dass er den Tod überwinden kann, dass seine Worte wirklich wahr sind. Die Jünger und auch Thomas sagen ausdrücklich, wir kommen von Ostern her, wir müssen erst spüren, sehen, erleben, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Vorher können wir das nicht glauben. Das Geniale ist, dass Jesus die Zweifel nicht wegwischt, sondern einlädt zur Begegnung mit ihm, durch ihn mit Gott, dem Vater und zu vertrauen. Er lädt nicht ein zu Wissen und zur Beweisführung. Und auch wenn sich der Glaube immer wieder tatkräftig erweist und Menschen Wunder erleben, bleibt Glaube zweifelhaft und glaubwürdig? Ist das, was die Bibel erzählt, in deinen Augen wert, geglaubt zu werden? Kannst du erkennen, dass es beglaubigt ist, das heißt von Menschen und von Gott bestätigt und deshalb glaubwürdig? Ich möchte euch mit euch in eine Geschichte heute eintauchen. Das ist keine Geschichte mit einem Happy End. Und dennoch lädt sie uns ein zu glauben, über sich selbst hinauszuschauen, auch wenn vieles nicht verständlich, vielmehr leidvoll und sogar tödlich ist. Ich lese aus Lukas 7, die Verse 18 bis 21. Durch seine Jünger erfuhr auch Johannes von all diesen Dingen, Er rief zwei von ihnen zu sich und gab ihnen den Auftrag, zum Herrn zu gehen und ihn zu fragen: Bist du der, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Die beiden kamen zu Jesus und sagten: Johannes der Täufer hat uns zu dir geschickt und lässt dich fragen: Bist du der, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Dabei wurden sie Zeugen, wie Jesus viele Kranke und Leidende und von bösen Geistern Geplagte heilte und vielen Blinden das Augenlicht schenkte. Er gab den Boten zur Antwort: Geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Was war die Situation und wer ist dieser Johannes? Schon bevor Johannes gezeugt wird, spricht Gott dem Vater des Johannes eine Berufung über seinen zukünftigen Sohn zu und sagt, er wird groß sein in den Augen des Herrn und schon im Mutterleib mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elia wird er vor dem Herrn hergehen. Nachzulesen in Lukas 1, Vers 5 und weitere Verse. Johannes soll also der Wegbereiter für den Messias sein. Und das wird erstaunlich deutlich, als Johannes noch im Leib seiner Mutter, Jesus im Leib seiner Mutter begegnet und vor Freude anfängt zu hüpfen. Er merkt im Bauch der Mutter, hier begegnet er einem Größeren. Später ist Johannes in der Wüste und ruft Menschen zur Umkehr auf und Jesus kommt zu ihm und will sich von ihm taufen lassen. Und Johannes macht klar, das ist derjenige, warum ich euch zur Umkehr rufe. Johannes ist sehr geradlinig und macht auch vor Herodes nicht Halt, weil er seinem Bruder die Frau weggenommen hat und er weist ihn auf das Unrecht hin. Dafür wird Johannes gehasst, vor allem von der Frau und zunächst ins Gefängnis gesteckt. Und in dieser Situation im Gefängnis geschieht das, was ich gerade vorgelesen habe. Da hört er von all den Wundern, die Jesus tut, den er als Messias angekündigt hat, auf den er hingewiesen hat, über den er sich gefreut hat, den er getauft hat, der sein Verwandter ist, von dem er sagte, dass er viel größer ist als er selbst. Im Gefängnis, im persönlichen Tief und Leid, in der Dunkelheit, in der Zelle hat er Zeit zum Nachdenken. Und er erinnert sich an die Verheißungen im ersten Teil der Bibel, wie, wo verheißen wird, wird der Messias handeln wird. Zum Beispiel Jesaja 61, Vers 1. Der Geist des Herrn hat von mir Besitz ergriffen, denn der Herr hat mich gesalbt und dadurch bevollmächtigt, den Armen gute Nachricht zu bringen. Er hat mich gesandt, den Verzweifelten neuen Mut zu machen, den Gefangenen zu verkünden, ihr seid frei. Eure Fesseln werden gelöst. Diese Verse zitiert Jesus selbst am Anfang seines Wirkens und sagt, das betrifft mich, ich bin es, von dem da die Rede ist. Eine andere Stelle, die auf den Messias bezogen ist, ist Jesaja 35. Und da steht, da werden die Augen der Blinden und die Ohren der Tauben geöffnet und der Lahme wird springen und wie ein Hirsch und der Stumme wird jubeln. Johannes hört von all diesen Wundern vor den Toren des Gefängnisses. Vieles erfüllt sich. Tote werden auferweckt. Direkt davor weckt Jesus einen Toten zum Leben. Der Tod wird in seine Schranken gewiesen. Kranke werden gesund. Aber er selbst erlebt nicht, dass er aus dem Gefängnis befreit wird. Ihm kommen Zweifel. Vielleicht hat er sich geirrt. Vielleicht ist Jesus doch nicht der Messias. Denn der Messias würde ihn ja auf jeden Fall aus dem Gefängnis retten, oder? Ganz sicher hat Johannes diese ganzen Fürs und Wider mit seinen Jüngern durchdiskutiert. Aber er kommt nicht weiter. Er weiß nicht mehr, was er glauben soll. Vielleicht kannst du dich mit Johannes identifizieren. Vielleicht warst du auch voller Leidenschaft mit Jesus unterwegs, hast vielleicht sogar einiges mit ihm erlebt, doch dann ist irgendwas passiert und dir kamen Zweifel. Zweifel, ob das alles stimmt. Und vielleicht fragst du dich, ob du es nur glauben wolltest und nun bist du an einem Punkt, dass du es nicht mehr glauben kannst. Ich kenne solche Zeiten in meinem Leben. Ich hatte den Eindruck, dass Jesus mir persönliche Verheißungen gegeben hat. Zeit verging, nichts geschah, nichts erfüllte sich. Und dann kommt der Zweifel. Er fängt langsam an und breitet sich immer mehr aus. Gerade in der Dunkelheit, im Alleinsein, im Leid. Zweifeln und Verzweifeln haben den gleichen Wortstamm. Und wenn der Zweifel lang genug nagt, kann es zur Verzweiflung führen, zum Verzagen und die Hoffnung auf Besserung verliert sich. Ich finde es stark, dass Johannes mit seinen Zweifeln nicht alleine bleibt und es auch nicht nur mit seinen Jüngern durchdiskutiert. Er schickt sie direkt zu Jesus. Er kommt mit seinen Zweifeln und seiner Verzweiflung direkt zu dem, der ihm darin begegnen kann. Und was macht Jesus? Während die Jünger bei ihm sind, passieren weitere Wunder und die Jünger von Johannes erleben sie mit. In der Antwort an Johannes greift Jesus diese Verheißung auf die Johannes hofft, bei der er sich wünscht, dass sie in seinem Leben Wirklichkeit wird. Dass neben all den Zeichen und Wundern eben auch Gefangene befreit werden. Doch Jesus zitiert nur einen Teil der Verheißung und lässt das mit den Gefangenen weg. Er schickt die Jünger zu Johannes zurück mit der Aufforderung, ihm all das zu berichten, was sie gesehen haben, und ihm auszurichten, glückselig ist der zu nennen, der nicht an Jesus zu Fall kommt. Stellen wir uns die Situation vor. Die Jünger kommen zurück, erzählen Johannes alles und sagen schließlich, ja, er hat alle Macht. Und höchstwahrscheinlich ist er genau der, für den du ihn hältst. Doch er hat nichts davon gesagt, dass er dich aus dem Gefängnis holen will. Der Glaube wird bestätigt, Johannes wird ermutigt, aber es ist kein Erleben da. Die Gefängnistüren bleiben verschlossen und die Aufforderung bleibt, glückselig, wer nicht an mir zu Fall kommt. Das Nicht-Erleben von Gottes Eingreifen lässt Menschen an Gottes gutem Wesen zweifeln und verzweifeln. Und es bleibt ein Spannungsfeld, warum die einen sich im Leid an Jesus klammern und in ihm Trost finden, während andere sich von ihm abwenden und sagen, das kann ein guter Gott nicht zulassen. Jesus ermutigt Johannes, sich durch das Schweigen Gottes nicht von Gott abzuwenden. Johannes hört die Aufforderung und Ermutigung, an Jesus dran zu bleiben, auch wenn er von Jesu Nicht-Eingreifen enttäuscht ist. Und es ist eine Herausforderung, in der Dunkelheit, im Kerker, in der Hoffnungslosigkeit, dennoch dran zu bleiben, dennoch an Wunder zu glauben, die andere erleben, dennoch zu vertrauen, dass er der Messias ist. Johannes muss nicht nur im Gefängnis bleiben. Ihn kostet es schließlich das Leben, dass er so überzeugt und konsequent den Weg für Jesus vorbereitet hat. Und ich kann es verstehen, dass Menschen sich in ausweglosen Situationen, dass sie daran manchmal zerbrechen im Glauben. Doch ich habe auch den Eindruck, dass wir nicht verstehen oder sehen können, dass dieser Gott, von dem wir sagen, er ist ein guter Gott und so ein guter Gott würde dieses Leid nicht zulassen, dass dieser Gott ein Gott ist, der sich selbst zutiefst verwunden lässt. Jesus, der Sohn Gottes, hängt nur wenig später selbst am Kreuz und trägt meine und deine ganzen Wunden. Er ist zutiefst verwundet. Und vielleicht ist Wunder die Steigerung von Wund. Denn da, wo ich wund bin, kann Gott ein Wunder machen, damit ich verwundert bin. Und wenn er kein Wunder tut, dann lädt er mich und dich dennoch ein, ihn zu sehen, ihm zu vertrauen, auf ihn zu bauen. Wenig später wird Johannes von Herodes umgebracht. Und als Jesus das hört, zieht er sich zurück, weil er mit Gott allein sein will. Und ich behaupte, er macht das, um das selbst zu verarbeiten. Doch dann kommt die Menschenmenge, die hungrig ist. Und im Angesicht des Todes auf der einen Seite lädt Jesus seine Jünger auf der anderen Seite ein, zu glauben, dass er hier ein Wunder tun will. Und er tut es. Dann zieht sich Jesus erneut zurück. Und während die Jünger schon fortfahren und auf dem Wasser sind, auf die andere Seite des Sees Genezareth fahren und mit einem starken Wind kämpfen, kommt Jesus ihnen entgegen. Und sie schreien vor Angst, weil sie nicht erkennen, dass es Jesus ist. Und Jesus lädt sie erneut ein, ihm zu vertrauen. Und Petrus ergreift die Einladung und bringt es auf den Punkt und sagt: Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Ganz viel hängt von diesem Wörtchen wenn ab. John Ortberg erzählt im Buch Glaube und Zweifel, wie ein Vater, dessen Sohn mit 25 Jahren beim Bergsteigen tödlich verunglückt und wo es ebenfalls kein Happy End gibt, sagt: Ich sah Tränen, einen weinenden Gott, der litt, weil ich litt. Mir war nie bewusst, dass Gott, wenn er die Welt liebt, auch leidet. Ich hatte gedankenlos angenommen, dass Gott liebte, ohne zu leiden. Mir war nicht klar gewesen, dass die göttliche Liebe eine leidende Liebe ist. Ist dir klar, dass dieser Gott, an dem du zweifelst und an den du auch glaubst, ein Gott ist, der leidenschaftlich und mit dir leidend dich liebt? Was hilft, wenn der Zweifel da ist? Manchen hilft es, wenn sie zuerst auf rationaler Ebene Argumente für die Existenz oder für das gute Wesen Gottes finden. Und das ist gut. Wenn du so jemand bist, dann such diese Argumente, bis du sie findest. Ein zweiter Gedanke. Ich glaube, dass es total wichtig ist, dass wir Gemeinschaft suchen, ehrliche Gemeinschaft, wo ich Wut, Trauer, das am Limit sein, die Enttäuschung einfach aussprechen darf. Wie Johannes, der mit seinen Jüngern im Gespräch ist und sein Herz öffnet. Wenn der Zweifel uns so richtig durchschüttelt, wie wertvoll ist es, wenn wir da Menschen haben, die sich mit uns auf den Weg machen und uns auffangen. Wir ziehen uns im Zweifel oft zurück und trauen uns nicht, darüber zu reden. Aber Jesus hat damit kein Problem. Er will, dass wir zu ihm kommen damit, denn er nimmt unseren Zweifel ernst. Nachdem die Jünger von Johannes weggehen, stimmt er ein Loblied auf Johannes ein. Nachzulesen in Lukas 7. Stell dich deinen Zweifeln, gib sie ehrlich zu, vor dir selbst, vor anderen, vor Menschen deines Vertrauens. Egal, ob du auf dem Weg zu Gott oder von Gott weg bist. Stell dich dem, was tief in dir drin ist. Das Durchgehen durch Zweifel wird dich zu tieferen Überzeugungen führen, in tiefere Dimensionen des Glaubens. Wo Raum für Zweifel ist, da wird Wahrheit gesucht. Und Wahrheit ist das, wonach sich Herzen sehnen, wenn sie zweifeln. Und im Zweifel öffne dein Herz für Erfahrung, für die kleinen Freudeerlebnisse. Dein Herz bestimmt dein Handeln, aber du kannst dein Herz ausrichten. Ich möchte uns einen Moment Zeit geben, um in der Stille auf folgende Fragen zu antworten. Was ist das, an dem du zweifelst? Oder bist du, was Jesus angeht, verzweifelt? Wie gehst du mit deinen Zweifeln um und zu wem gehst du damit? Mit wem bist du im Gespräch? Und zu welchem Glaubensschritt lädt Jesus dich inmitten von Zweifeln ein? Gib uns einen Moment der Stille, um dass jeder persönlich Jesus darauf antworten kann. Und wenn jemand hier dabei ist, der mit Jesus, mit Gott, mit Glaube oder beim Livestream nichts anfangen kann, dann möchte ich die Einladung aussprechen, dass du Gott, Jesus, die Bibel nicht ablehnst, ohne zu lesen, was er selbst über sich sagt. Ich lade ein, dass du mit dem Johannesevangelium anfängst und hör ihm einfach zu, was er selbst sagt. Und dann lade ich dich ein, über Jesus mit Menschen in dieser Gemeinschaft ins Gespräch zu kommen. Was lässt sie glauben? Was lässt sie zuversichtlich sein in Bezug auf Jesus, trotz ihrer Zweifel? Denn hier sind Menschen, die Jesus folgen. Das sind Menschen, die zweifeln und dennoch glauben. Die Gott anbeten, auch wenn sie zweifeln. Die Gott und anderen dienen, inmitten von Zweifel. Sie zweifeln und helfen dabei anderen in ihrem Zweifel. Sie zweifeln, beten, hoffen und glauben, dass ihr Zweifel sich eines Tages in Wissen und Sehen verwandelt. Denn Glaube haben wir da nötig, wo wir uns nicht sicher sind. Danke euch fürs Zuhören. Gott segne euch.